Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Höfer
und Lesia Mix.
Und wir freuen uns heute auf ein spannendes Gespräch mit zwei Experten, die nicht nur tief in der Telekommunikationsbranche verwurzelt sind, sondern auch von Anfang an beim Breko dabei waren.
Ja, ganz genau. Denn dieses Jahr ist für uns beim Breko auch ein wirklich ganz besonderes Jahr. Denn wir feiern in diesem Jahr tatsächlich ein 25-jähriges Jubiläum. Das nehmen wir heute zum Anlass, um mit unseren Gästen auf die letzten 25 Jahre Telekommunikationsbranche zurückzuschauen und natürlich auch aber in die Zukunft zu blicken. Das ist ja mindestens genauso wichtig. Unsere beiden Gäste erzählen uns heute von ihren persönlichen Erfahrungen und sprechen außerdem darüber, wie wir gemeinsam mit dem Breko auch die Branche in Zukunft mitgestalten können.
Genau. Und unsere heutigen Gäste haben den Breko wirklich von Anfang an mit begleitet und die Entwicklung der TK-Branche und der Glasfaserwelt hautnah miterlebt. Und jetzt freuen wir uns sehr, die zwei Gäste vorzustellen. Unser erster Gast ist Jörg Steins, der mit 28 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche eigentlich alle Entwicklungen miterlebt hat, seit es Wettbewerb in der Branche gibt. Unter anderem war er 13 Jahre bei Vodafone tätig, genau zu der Zeit, als Vodafone den Breko als eines der Gründungsmitglieder mitinitiiert hat. Seit 2022 ist Jörg Steins Geschäftsführer beim Breko-Mitglied LEW Telnet und konnte dort in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit einiges bewirken. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier dabei bist. Ganz herzlich willkommen, lieber Jörg.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und damit begrüßen wir auch unseren zweiten Gast, denn ein Gespräch mit zwei Leuten ist immer noch ein kleines bisschen spannender. Unser zweiter Gast ist Diplom-Ingenieur Horst Schmitz, der seit über 27 Jahren bei einem anderen Breko-Gründungsmitglied arbeitet. Als Bereichsleiter Technik und Prokurist bei der Net Cologne war er bei allen großen technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte dabei. Vom Aufstieg der Glasfaser bis hin zu den Herausforderungen von heute. Herzlich willkommen, Horst. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Ja, genau. Wir freuen uns sehr, mit euch zwei Gäste dabei zu haben, die uns ganz, ganz viel über die vergangenen 25 Jahre erzählen können, aber auch einen Blick in die Zukunft mit uns wagen können. Aber bevor wir in das ganze Thema und unser Gespräch einsteigen, haben wir wie immer unsere Highspeed-Frage für euch vorbereitet. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-Oder-Fragen, die ihr einfach ganz schnell nacheinander beantwortet, damit unsere Gäste die Möglichkeit haben, euch etwas besser kennenzulernen. Seid ihr dafür bereit?
Los geht's.
Das klingt gut. Und Jörg, du hast schon los geht's gesagt. Daher würde ich vorschlagen, du beginnst jeweils mit deiner Antwort und danach antwortet Horst. Ja, gut. So, und da wir uns mitten in der Adventszeit befinden, wird's heute ein bisschen weihnachtlich in unserer Highspeed-Fragerunde. Frage Nummer 1 ist daher, euer Weihnachtsbaum, echt oder künstlich?
Echt.
Natürlich echt.
Okay, klare Einigkeit da bei euch. So, und jetzt bewegen wir uns ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt. Zu was würdet ihr da greifen? Glühwein oder heiße Schokolade?
Glühwein.
Glühwein, allerdings mit Rum.
Okay, wichtiger Zusatz. So, und ein paar andere Leckereien muss es auch geben. Lebkuchen oder Christstollen? Was mögt ihr lieber?
Christstollen gerne mit Marzipan.
Bei mir lieber der Lebkuchen.
Okay, so nochmal ein wenig zurück zum Weihnachtsbaum, was die Lichterketten angeht. Seid ihr eher für bunte Lichterketten oder klassisch weiße?
Wow, ja, also ein Weihnachtsbaum muss schon bunt sein, ja. Und die Lichterkette ist meistens von den LEDs weiß und die Kerzen meistens auch, aber der Baum ist trotzdem bunt.
Sehr schön.
Ganz klar weiße Lichterketten, bunt durch die Kugeln.
Okay, das klingt sehr, sehr gut. Mal sehen, ob es dieses Jahr klappt mit Schnee an Weihnachten. Wie würdet ihr das sehen? Gewünscht oder lästig?
Also von der Atmosphäre toll, von daher gewünscht.
Von mir aus gewünscht, ich bin im Skiurlaub.
Sehr gut, da braucht man Schnee.
Ja, dann drücken wir dir mal fest die Daumen. So, und dann unsere allerletzte Frage. Weihnachtsfilme, die dürfen natürlich nicht fehlen. Wie schaut ihr die an? Linear, im TV oder per Streaming?
Per Streaming, ja.
Ebenfalls per Streaming, ja.
Sehr gut. Dann vielen lieben Dank für die kleinen Einblicke und auch schon die kleine Weihnachtsstimmung, die wir hier einleiten konnten. Aber ganz so weit sind wir noch nicht, denn jetzt geht's in unser eigentliches Gespräch rein. Genau, zum eigentlichen Thema. Wir hatten es in der Einleitung ja schon kurz erwähnt. Ihr seid beide seit Jahrzehnten schon in der Telekommunikationsbranche tätig und wart auch von Anfang an beim Breko mit dabei. Jörg, anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums möchten wir zu Beginn unseres Interviews die Zeit ein kleines bisschen zurückdrehen und da wollen wir jetzt eine kleine Zeitreise machen. Wir begeben uns einmal in das Jahr 1999. Die ersten kommerziellen Nutzer im Internet gibt es erst seit 5 Jahren und das erste iPhone wird frühestens in 8 Jahren vorgestellt. Jörg, was sind denn deine Erinnerungen an die Gründungszeit des Breko und vor welchen Herausforderungen stand die Telekommunikationsbranche damals?
Ja, das war eine sehr, sehr emotionale Zeit. Das war halt Pioniergeist pur. Da ging es in erster Linie darum, dass die neuen Anbieter ja die Chancengleichheit gegenüber dem ehemaligen Monopolisten gesucht haben. Es gab ein starkes Wachstum in den Unternehmen. Das heißt, es ging auch darum, die Prozesse überhaupt erstmal zu etablieren und weiterzuentwickeln, die Systeme entsprechend weiterzuentwickeln und da einfach wettbewerbsfähig zu sein und Skalierung entsprechend zu ermöglichen. Für den ehemaligen Monopolisten ging es natürlich ganz klar darum, die Marktanteile bestmöglich zu sichern, die Kunden zu binden und die Umsätze auch zu sichern. Und für die Kunden, da ging es darum zu sparen. Man muss sich das mal vorstellen. 1999, da kostete eine Minute Ferngespräch zwischen 50 und 60 Pfennig. Das ist umgerechnet bis zu 30 Cent. Das bedeutet, dass man nach 10 Minuten Telefonat 3 Euro ausgegeben hatte. Und da waren natürlich alle darauf bedacht, weil sie sich erhofft haben, durch die neuen Anbieter auch Geld zu sparen, entsprechend hier bestmögliche Angebote zu bekommen. Und da konnte man seinerzeit für einzelne Anrufe eine 5-stellige Vorwahlnummer quasi wählen und damit einen Anbieter auswählen, das sogenannte Call-by-Call-Verfahren. Und da kursierten dann, eigentlich täglich aktuelle Listen, wo man dann gucken konnte, zu welcher Uhrzeit war welche Vorwahl von welchem Anbieter quasi das optimale Angebot. Und dann hat man diese Nummer vorgewählt und dann entsprechend dadurch Geld gespart. Ich kann mich noch daran erinnern, die 0,10,19 war seinerzeit von Mobilcom. Da kostete die Minute nur 19 Pfennig und damit quasi die Hälfte dessen, was man sonst gezahlt hat. Und dann gab es natürlich auch die Möglichkeit, sich hinterher über Preselection quasi voreinzustellen auf einen Anbieter. Und so war sehr, sehr viel Neues auch für die Kunden im Markt. Ich war seinerzeit bei Arcor und 99 hat Arcor Otello übernommen. Das heißt, wir waren mitten in einer Post-Merger-Integration. Da ging es darum, die Mitarbeitenden, die Kunden, die Produkte, die Prozesse von Otello quasi zu integrieren in unser Unternehmen.
Ja, wahnsinnig spannend, dass ihr in dieser Pionierzeit dabei wart. Und ich glaube, Lisia, uns beide versetzt es ein bisschen zurück in unsere Kindheit, oder?
Also absolut.
Ich kann auch noch gut daran erinnern, wie meine Eltern immer nach den richtigen Vorwahlen gesucht haben, um ein bisschen was zu sparen oder wie man unterwegs Verwandte aus der Telefonzelle angerufen hat. Also wirklich, was für eine andere Zeit das noch war. Horst, du bist seit 1997 bei NetCologne und hast die Gründungszeit des Breko daher ebenfalls live miterlebt, kann man sagen. Wie hast du denn die Herausforderungen zur Jahrtausendwende wahrgenommen und wie haben diese dann auch zur Gründung des Breko beigetragen?
Nun ja, die Herausforderungen wirklich für die alternativen neuen Telekommunikationsanbieter, die waren echt riesig und immens. Ein Unternehmen aufzubauen, diesem Wettbewerb mit der Deutschen Telekom ist echt eine richtig gewaltige Aufgabe gewesen. Und letztendlich gab es für keinen von uns da so eine Blaupause für. Selbst die etablierten TK-Anbieter oder Hersteller wie Alcatel, Siemens, Lucent, für die war dieser Markt in Gänze neu. Und wir mussten alle alternativen Netzbetreiber unsere Telekommunikationsnetze technisch konzipieren, aufbauen, neue Technologien verproben, Stichwort V5.1, V5.2, der eine kennt es vielleicht noch, von damals, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Die Wechselprozesse, die mussten organisatorisch implementiert werden. Auch die Telekom war darauf nicht vorbereitet. Eine Marke zu etablieren, Produkte zu designen, Vertriebskanäle aufzubauen. All dies und vieles mehr stellte uns vor riesige Herausforderungen, jeden Einzelnen von uns. Und da waren die alternativen Netzbetreiber großen, großen Herausforderungen ausgesetzt und die ähnlich waren. Und da war es natürlich naheliegend, einen Verband, den Preko-Verband zu gründen. der die Interessen dieser neuen Netzbetreiber bündelt, in regulatorisch und politischem Umfeld vertritt. Und es war auch ganz, ganz wichtig, weil jeder seine Erfahrungen ja gesammelt hat und jeder voneinander lernen wollte, dass man eine Austauschplattform gründete, wo man diese Erfahrungen miteinander teilen konnte, wo man in Dialog miteinander war, um voneinander zu lernen. Denn eins war klar, wir wollten ja erfolgreich am Markt agieren. Und das war eine sehr herausfordernde Zeit im damaligen Umfeld. Und da war der Preco, der Verband, die Gründung des Preco-Verbandes extremst hilfreich, um genau die Interessen zu bündeln und gemeinsam ein Vorgehen nach vorne zu wählen.
Ja, total spannend, dass du das erzählst, Horst. Ja, und auf jeden Fall auch gut zu hören, dass es damals dann auch wirklich ein wichtiger Schritt war, dass der Preco dann auch die Interessen von den wirklich vielen verschiedenen und auch neuen Telekommunikationsunternehmen bündeln konnte. Vielleicht nochmal ein Stück zurückgesprungen, auch in eurer beruflichen Laufbahn. Als ihr mit eurer beruflichen Laufbahn gestartet habt, war ja wahrscheinlich noch gar nicht so klar, dass es einmal so viele verschiedene Telekommunikationsunternehmen in einer liberalisierten TK-Welt geben wird. Und dass es auch diesen Markt in dieser Form einmal gibt. Wird. In welchem beruflichen Umfeld habt ihr euch ursprünglich denn eigentlich gesehen und wie seid ihr dann in der Telekommunikationsbranche überhaupt gelandet? Das würde uns auch nochmal interessieren. Vielleicht, weiß nicht, Jörg, vielleicht magst du beginnen und hörst danach.
Sehr gerne. Ja, also ich denke, als Berufsanfänger hat man mehr oder weniger das Ziel, möglichst schnell viel Erfahrung zu sammeln, weil man vielleicht noch gar nicht so genau weiß, wohin die berufliche Reise geht und was dort kommen wird. Mein Ziel war es eben auch, diese Erfahrungen zu sammeln, und das hat mich schon während des Studiums irgendwie gereizt, und deshalb habe ich auch eine studentische Unternehmensberatung damals gegründet, VIA e.V., wie lateinisch der Weg, an der Stelle vielleicht auch mal liebe Grüße, weil diesen Verein gibt's jetzt nach über 30 Jahren immer noch, und wir haben da einfach schon mal Theorie und Praxis miteinander verbunden. Und deshalb bin ich nach dem Studium auch in der Unternehmensberatung, habe ich dort angeheuert und habe zunächst Strategieprojekte gemacht im Bereich Automotive, im Bereich Energie, Konsumgüterindustrie und auch Telekommunikation. Das war nämlich genau das, was dann hochgekommen ist. Und so haben wir unter anderem auch ein magentafarbenes Unternehmen beraten, wie es am besten im liberalisierten Markt vorgeht. Und da ging es natürlich sehr stark um so Themen wie Kundenbindung, Positionierung im Markt, Abwehr der neuen Anbieter. Und so bin ich de facto quasi überhaupt in diesen Markt reingekommen. Und im Rahmen einer Studie habe ich dann das Inhouse-Consulting von Accor kennengelernt und fand es dann irgendwie spannender, zu den Angreifern zu gehen, und habe dort ein Angebot bekommen und bin dann dort auch bei Accor, später Vodafone, über 13 Jahre lang geblieben. Und ich denke, dass das schon irgendwie ja eine ganz, ganz spannende Zeit war, um einfach auch diese neuen Erfahrungen zu machen und damit auch vielleicht auch ein Stück weit Berufserfahrungen, die andere auch noch nicht hatten, entsprechend gleichrangig auch aufzubauen. Ja, weil Telekommunikation kannten nicht viele, kannten nur die Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Telekom, und für alle anderen war das alles neu.
Super spannend. Horst, wie war das bei dir?
Ja, bei mir war es so, als ich mich um ein Studium umschaute, da gab es an sich nur zwei Zweige. Einmal die Raumfahrttechnik tatsächlich und das Studium der Elektrotechnik. Und letztendlich habe ich mich für die Elektrotechnik entschieden, und während meines Studiums dann kam ich in Kontakt zur Siemens AG in München, und die Siemens AG war damals schon ein ganz großer Player im Bereich der Telekommunikation, sowohl im Festnetzbereich als auch im Mobilfunkbereich, und es hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe während meines Studiums öfters dann auch in München gearbeitet, die eine oder andere Mark verdient, um mein Studium zu finanzieren. Und letztendlich bin ich dann in den 80er Jahren dann auch tatsächlich in München gelandet. Bin dort ganz am Anfang in die Forschung eingestiegen, also von der Pike auf Telekommunikation gelernt. Später in die Entwicklung und ganz exotisch sogar nachher im Marketing, Produktmanagement, im Mobilfunk gelandet. Und einer meiner letzten Taten noch bei Siemens war die Einführung von Prepaid-Karten in Südafrika, in Finnland, auch in Frankreich und in Deutschland als Product Line Manager der Siemens AG. Und ich fand das immer spannend, die Entwicklung dieser Telekommunikationsnetze, auch der Dienste. Damals war Prepaid echt Raketenwissenschaft. Heute ist das irgendwie ganz langweilig, Prepaid, und irgendwie alter Kaffee, aber damals war es Raketenwissenschaft. Und das war immer spannend, wie sich auch die Telekommunikation weiterentwickelt und welche technologischen Möglichkeiten man dort hat. Und deshalb hat es mich einfach gebunden und gehalten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt weit über 30 Jahre bin ich in diesem Feld tätig Und es lässt mich bis heute nicht mehr los. Und ich kann auch sagen, es lässt mich auch nicht mehr bis zur Rente los.
Ja, das ist echt toll, dass ihr der Branche jetzt so lange treu geblieben seid. Und ja, dass wahrscheinlich auch euer Berufsfeld bleibt, in dem ihr bis zu eurem letzten Arbeitstag tätig sein werdet. Woran liegt das denn? Also was, Horst, hat dich da so begeistert und nicht mehr losgelassen?
Ja, letztendlich hat mich tatsächlich losgelassen. Danach auch die NetCologne mit dem Einstieg bei der NetCologne. Also NetCologne war ja ein grundlegend anderes Unternehmen als die Siemens AG in München. Man würde heute sagen, NetCologne war ein Start-up-Unternehmen. Und ein Start-up-Unternehmen mit vielen anderen aufzubauen, zu festigen, weiterzuentwickeln, mit den Kolleginnen und Kollegen der NetCologne, mit Herzblut zu agieren, das war für mich eine unglaublich spannende Zeit und treibt mich bis heute und ist großartig einfach. Und für mich ist dabei immer wichtig, im Leben stehen zu bleiben. Und Telekommunikation ist immer in Bewegung, getrieben einfach durch die technologischen Veränderungen und auch den permanenten Wettbewerb, die permanente Veränderung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Das sind echt große Herausforderungen und das ist auch nicht einfach. Es gibt viele Fragen, aber nicht immer die richtige Antwort darauf. Und das macht mir aber trotzdem Spaß, anspruchsvolle Aufgaben wahrzunehmen, im Sinne des Unternehmens zu agieren, diesen Markt weiterzuentwickeln. Das sind die Themen, die mich treiben. Und ich muss noch dazu sagen, wir bei der NetCologne, wir tragen dabei eine besondere Verantwortung für Köln und auch die Region und im Übrigen auch für die Bürgerinnen und Bürger. Denn wir bauen die digitalen Lebensadern in Köln und der Region und sind damit Bestandteil der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ein weiterer Aspekt für mich, und das ist auch dass wir ein städtisches Unternehmen sind. Denn trotz der sehr hohen Investitionen, die wir Jahr für Jahr tätigen, erzielen wir bei der NetCologne Gewinne. Und die Gewinne, die wir erzielen, die greifen keine Aktionäre und keine Private Equities ab. Nein, die fließen zurück in die Stadt, die fließen zurück zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist einfach ein schöner Kreis, der sich schließt.
Ja, absolut. Klingt nach einer sehr erfüllenden Aufgabe. Jörg, wie ist es denn bei dir? Was hat dich nicht losgelassen, in der Telekommunikationsbranche zu bleiben?
Ja, tatsächlich bin ich in meinem Werdegang ja häufiger zwischen Telekommunikation und Energiebranche hin und her gewechselt. Und das sowohl als Unternehmensberater als auch als Linienmanager. Und das erscheint vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn man sich die Geschäftsmodelle der beiden Branchen anschaut, dann erkennt man da doch eine sehr, sehr große Parallelität, weil in beiden Branchen wird über ein Netz in einem regulierten Markt eine Serviceleistung erbracht, entweder der Transport von Daten oder der Transport von Energieträgern. Und da kann man sehr schön voneinander lernen, die Branchen nähern sich auch immer näher an, weil sie am Ende auch auf ähnliche Kundensegmente gehen. Und da geht es natürlich auch darum, hier voneinander entsprechend zu lernen. Die Energiebranche war in den letzten Jahrzehnten immer so ein bisschen hinten dran, holt aber gerade enorm auf. Und in meiner aktuellen Funktion habe ich das Privileg, da die LEW Bestandteil des E.ON-Konzerns ist, quasi Telekommunikation in der Energiebranche zu machen und damit beiden Branchen treu zu bleiben und das in einem Job zu vereinen. Und von daher, ja, finde ich das im Augenblick sehr, sehr spannend. Man weiß, dass die Telekommunikation sich durch eine sehr, sehr hohe Wettbewerbsintensität auszeichnet. Das ist was, was mich schon immer sehr begeistert hat. Sie ist total schnelllebig, sie ist modern, sie ist technikaffin. Und am Ende geht es ja darum, hochkomplexe technische Kommunikationsstrukturen in ganz einfache Use Cases aus Kundenperspektive umzumünzen und die dann entsprechend an den Markt zu bringen. Und das i-Tüpfelchen in dem Markt sind sicherlich die Hardware-Komponenten. Wenn ich überlege, mit was wir alles reinlaufen, spätestens seit der Erfindung des iPhones und den mobilen Datenübertragungen sind natürlich da auch Dinge dazugekommen, die wir uns heute gar nicht mehr weg vorstellen können, die wir einfach jeden Tag wie selbstverständlich brauchen. Und das ist halt eine ganz, ganz spannende Sache. Und da mit dabei zu sein und die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, ist was, wofür ich gerne jeden Tag aufstehe.
Da hast du wirklich eine Reihe an ganz, ganz wichtigen Themen angesprochen, Jörg. Also ich glaube, ganz klar, Energiebranche und Telekommunikationsbranche sind ja verwandt, könnte man fast eigentlich sagen. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut an unserer Mitgliedschaft. Wir vertreten ja auch super viele Stadtwerke, die auch vieles unter einem Dach gebündelt haben oder auch Telekommunikationstöchter von Energieversorgungsunternehmen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr toll, dass wir da auch die Möglichkeit haben, im Austausch zu sein zwischen diesen beiden, ja, sehr, sehr wichtigen Infrastrukturbereichen, die sich ja auch beide gegenseitig einfach benötigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und klar, die Telekommunikationsbranche stellt die Lebensadern, hast du es, glaube ich, genannt, Horst, her für die Digitalisierung der Menschen und Bürgerinnen und Bürger. Und das ist auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die es, glaube ich, uns alle sehr leicht macht, in dieser Branche zu arbeiten. Aber jetzt vielleicht noch einmal zurückgeblickt. Jörg, gab es denn auf deiner Telekommunikationsreise ganz besondere Momente oder ganz besondere Projekte, an die du dich gerne wieder zurückerinnerst und die bis heute auch noch deine Zeit im bisherigen TK-Markt sehr geprägt haben? Gab es da irgendwas, was dir ganz akut hängen geblieben ist?
Also es ist, glaube ich, wirklich dieses Gefühl des Pioniergeistes, was man so, glaube ich, beruflich nicht oft erleben kann, dass eine Branche sich neu definiert und neu entwickelt. Und dieses Gefühl, damit auch einen Markt zu gestalten, ein Leben auch der Bevölkerung zu verändern, das ist, glaube ich, was ganz Einzigartiges. Unvergesslich sind natürlich die Standdienste auf der CeBIT. Das war seinerzeit die größte Telekommunikationsmesse einmal im Jahr. Da wurde dann den ganzen Tag stand man dort und hat Standdienst gemacht. Abends wurde kräftig gefeiert. Es ging einfach auch ein Ruck durch. Ich weiß, damals noch bei Arcor hatten sich dann Teile der Mannschaft die Haare rot gefärbt, weil das halt zu der Marke gehörte. Und dann sind wir da rumgelaufen. Es gab
Commitment,
die extra für Arcor geschrieben wurden mit Join Us und so. Und das war einfach ein Spirit und ein Miteinander. Also das Warming-up morgens auf der CeBIT war immer ein Highlight. Also danach warst du so voll Adrenalin und so motiviert, dass da auch die Kundenströme, die dann gekommen sind, überhaupt nichts ausgemacht haben.
Mhm. Habt ihr sowas bei der NetCologne auch gemacht, Horst? Habt ihr euch auch die Haare blau-rot gefärbt und Songs geschrieben? Oder gab es andere Momente, die dir im Kopf geblieben sind?
Also wir haben tatsächlich uns die Haare nicht rot färben lassen, aber es gab trotzdem wirklich schöne Momente und besondere Erlebnisse bei den NetCologne. Da sind mir zwei ganz besondere Erinnerungen geblieben. Und zwar einmal tatsächlich der 2. Januar 1998. Und das war der Tag, an dem der TK-Markt sich öffnete für die Kunden. Und es war ein Freitag und wir waren ganz gespannt, ob die Kunden uns als NetCologne überhaupt wahrnehmen werden, ob sie unsere Angebote annehmen wollen und werden. Und an diesem Tag tatsächlich, wir waren echt überwältigt, standen die Kunden bei uns zur Tür raus. Die Schlange ging über die Gehwege und tatsächlich haben die Kunden Stunden gewartet, um ihren Auftrag bei uns abzugeben. Wir waren echt überwältigt und wenn ich ganz ehrlich bin, wir waren auch überfordert mit diesem Ansturm der Kunden und uns fehlten Auftragsformulare. Die Technik, die hat nicht immer gut funktioniert und die Kundenprozesse waren überhaupt nicht in einer vernünftigen Art und Weise ausexekutiert. Das waren schon heftige Tage, Woche danach, weil wir einfach mit solch einem Kundenansturm nicht gerechnet haben. Und da habe ich eins wirklich gelernt, und das prägt mich heute noch, ist, dass man mit Teamgeist, mit Spirit, mit einer hohen Integrität, mit einem klaren Ziel, dass man wirklich scheinbar unüberwindliche Hürden mit gemeinsam im Team überwinden kann. Und das haben wir dann auch geschafft. Und das prägt uns bis heute, dass wir einfach einen Teamgeist aufbauen können. Wenn wir gemeinsam etwas erreichen wollen, dann können wir es auch erreichen. Das mit viel Herzblut, mit Einsatz, mit Engagement eines Einzelnen. Aber es ist uns dann letztendlich nach Monaten gelungen, den Ansturm dann letztendlich tatsächlich für den Kunden auch verträglich abzufedern. Und ein zweiter großer Moment war tatsächlich einige Jahre später, im Jahre 2006, der Start unseres FTTB-Ausbaus in Köln. Und wir haben bis dahin die NetCologne wirklich sehr, sehr viel Glasfaser verbaut. Wir haben alle Ortsvermittlungsstellen in Köln, in Bonn, in Aachen, in Leverkusen, in der gesamten Region mit Glasfaser erschlossen. Wir haben viele Geschäftskunden mit Glasfaser-Direktanschlüssen versorgt. Wir haben unsere Kabelnetze mit Glasfaser ertüchtigt. Aber wir waren uns sehr, sehr sicher, dass dieser FTTB-Ausbau eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Quantität an uns stellt. Und das war ein historischer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der NetCologne. Vieles musste wirklich neu gedacht werden. Selbst die Access-Technologien im Gebäude, die existierte nicht. Alcatel, Huawei, Siemens, Nokia waren nicht in der Lage, wollten auch nicht solch eine Access-Technologie entwickeln. Das haben wir letztendlich in Taiwan geschafft mit einem Partner. Wir mussten ein komplett neues Flächenverkabelungssystem einführen. Wir mussten die Vermarktung neu aufsetzen, von der Stadt aufs Gebäude hin. Wir mussten die Ausbauprozesse im ND3-Ausbau mit dem Gebäudeerschließung verzahnen und optimieren und vieles, vieles mehr. Und es gab auch noch die Vorgabe in 2006, wir wollten doppelt so gut und doppelt so schnell sein wie die Telekom. Damals war die Telekom mit 50 Megabit unterwegs. Wir mussten mindestens 100 Megabit dem Kunden offerieren können. Und bis heute haben wir es dann tatsächlich geschafft, 300.000 Haushalte im FTTB zu adressieren, zu erschließen, in Köln und mittlerweile mit einem Gigabit. Und auch da war es wichtig und ganz essentiell, dass man zusammensteht. Denn wenn man eine Flächenverkabelung in einer Stadt durchführt, gibt es sehr viele Hindernisse. Sehr viele Themen, die auch nicht gerade laufen. Und da heißt es wiederum, mit Spirit, mit Team Spirit, mit sehr viel Engagement, mit Herzblut, tatsächlich das Ziel verfolgen und dann auch erreichen.
Ja, das sind schon sehr besondere Momente. Das können wir jetzt, glaube ich, Lisia, sehr gut nachvollziehen, wenn man das so hört. Absolut. Dass das auch emotionale Erinnerungen für euch sind. Richtig toll. Und ich glaube, wir könnten euch noch Stunden zuhören, was diese Geschichten angeht. Also danke, dass ihr das heute mit uns teilt. Aber so ein kleines bisschen wollen wir heute auch nochmal natürlich auf den Breko schauen und darauf, wie der Breko eure Telekommunikationsreisen und den Markt im Gesamten über die letzten 25 Jahre begleitet hat. Horst, du hattest vorhin schon ein bisschen erzählt, warum es aus deiner Sicht wichtig war, den Breko zu gründen. Und was war denn aus deiner Sicht dann in den ersten Jahren nach der Gründung wichtig? Und wie konnte sich der Breko hier auch gleich zu Beginn für einen fairen Wettbewerb einsetzen?
Ja, es war besonders wichtig, dass wir das regulatorische Umfeld auch gemeinsam gestalten. Wir mussten einfach dafür Sorge tragen, dass wir ein Gegengewicht zur Deutschen Telekom aufbauen. Und jeder alternative Teilnehmernetzbetreiber hatte damals ähnliche und gleiche Herausforderungen, ähnliche gleiche regulatorische Rahmenbedingungen. Und es war zwingend notwendig, dass wir die Interessen bündeln und diesen Verband, den Breko-Verband, aufbauen, um an Stärke zu gewinnen, um, ein Gegengewicht zu dem Interessenskonflikt der Deutschen Telekom herzustellen. Ohne dieses Gegengewicht und auch ohne die exzellente Arbeit des Breko-Verbandes in Berlin, in Bonn, in Brüssel, ohne den nachhaltigen Fokussierung auf den Glasfaser-Infrastrukturausbau in Deutschland und ohne den Willen zu kooperieren und zu gestalten, wären wir meines Erachtens, meine persönliche Auffassung, noch immer in einer monopolistischen Glasfaserwüste in Deutschland. Der Breko stand damals und steht auch heute noch für einen fairen und diskriminierungsfreien Ausbau der Glasfasernetze. Die DNA der Breko und der Mitglieder ist tatsächlich der Glasfaserausbau.
Das ist ein wirklich, wirklich positives Urteil. Vielen Dank an der Stelle, Horst. Ich glaube, das hört auch ein Stefan sehr, sehr gerne. Das freut uns wirklich sehr. Aber vielleicht auch nochmal auf die Entwicklung des Breko weiter geblickt. Jörg, wie hat sich denn der Verband seit der Gründung aus deiner Sicht verändert beziehungsweise auch verändern müssen? Und was waren deiner Meinung nach die großen Meilensteine der Verbandsarbeit des Breko?
Ja, wir sind ja als LEW Telnet eins der stolzen Gründungsmitglieder des Breko. Und ich bleibe gern bei dem, was ich auch vor 2 Wochen auf der Jahreshauptversammlung auf der Bühne gesagt habe und würde das auch hier gern nochmal wiederholen, weil es ist eine Sache, ein kleines Pflänzchen in den Boden zu stecken und eine Idee zu haben und die einfach irgendwo hinzusetzen. Es ist aber aus meiner Sicht etwas komplett anderes, über 25 Jahre dieses Pflänzchen zu einem Baum heranwachsen zu lassen, der nicht nur gut vernetzt ist, sondern auch starke Wurzeln hat, ein Dach schafft, unter dem man sich sehr gut austauschen kann und nach außen auch sichtbar und präsent ist. Und das ist was, was Stefan Albers mit seinem Team, mit euch geschaffen hat. Und da sind wir als Mitglieder extrem dankbar. Das habt ihr wirklich bravourös gemacht. Der Breko ist aus meiner Perspektive in den letzten 25 Jahren deutlich professioneller geworden in Bezug auf seine politische Arbeit, in Bezug auf sein politisches Profil. Aber er hat auch mit der Einkaufsgemeinschaft und der Servicegesellschaft zusätzliche Dienstleistungen etabliert, die wir als Verbandsmitglieder auch sehr gut nutzen können. Und das ist am Ende aus meiner Perspektive der einflussreichste Verband in der Telekommunikation. Und genau das braucht man auch. Und die Frage, die man sich natürlich dort stellen kann, ist die wirtschaftspolitische, geopolitische Situation bei uns im Land, die verändert sich gerade stark. Und die Ansprüche von Politik in Bezug auf den Glasfaserausbau und der Wettbewerb selbst sind sehr, sehr starken Veränderungen unterlegen. Und von dem her muss man sich, glaube ich, wirklich überlegen, ob wir uns zukünftig auch noch eine solche Verbandsvielfalt, die wir aktuell in Deutschland haben, weiter leisten wollen oder ob es doch stärker zu einer Konzentration und Bündelung der Kräfte kommen sollte, weil der Markt dies einfach erfordert.
Ja, danke für deine vielen Einblicke und natürlich auch die Komplimente, die damit verbunden sind. Und ja, klar, der Verband ist riesig gewachsen, viel professioneller geworden. Aber ich glaube, was man auf der Jahrestagung vor 2 Wochen ja wirklich nochmal gesehen hat, und das passt jetzt irgendwie auch so gut zusammen mit den Geschichten, die ihr gerade erzählt habt, ist, dass die Branche und auch der Verband innerhalb trotzdem auf eine gewisse Art familiär geblieben ist. Also das fand ich jetzt gerade auch als jemand, der natürlich noch nicht 25 Jahre, sondern erst ein paar Jahre dabei ist, einfach total schön, dass trotz der ganzen Veränderungen dieser familiäre Spirit erhalten geblieben ist. Jetzt haben wir ganz viel zurückgeblickt, aber wir hatten es schon am Anfang gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen heute. Jörg, dich frage ich gleich nochmal. Also welche Themen sind denn aus deiner Sicht in den nächsten Jahren dann für die Zukunft der Telekommunikation und den fairen Wettbewerb, den wir wollen, entscheidend? Und was nimmst du dir da vielleicht auch ganz persönlich vor, um an der Weiterentwicklung der Branche in diesem Sinne weiter mitzuarbeiten?
Nun gut, wir haben ja als Unternehmen ein Commitment abgegeben, dass wir entsprechend die Gigabit-Strategie des Bundes uns bestmöglich unterstützen. Und danach wollen wir ja 2030 in allen Haushalten einen Gigabit-Anschluss haben. Das ist, wie wir heute wissen und wie auch die letzten Analysen gezeigt haben, ja ein hehres Ziel, für das wir jeden Tag aktiv arbeiten, weil wir das, glaube ich, auch als Wirtschaftsstandort einfach brauchen. Das Land braucht eine vernünftige Digitalisierung, um auch im internationalen Wettbewerb wieder bestehen zu können. Und da sind wir, ja, gerade kam der Begriff so schön, die Lebensader, die Infrastruktur, das ganze Thema rund um Rechenzentren wird das mit KI auch noch deutlich erhöhen. Und da müssen wir auch schauen, wie wir den Verband weiterentwickeln. Da müssen wir schauen, ob der Verband von einem Glasfaser-DNA-Verband sich auch noch weiterentwickelt in Digitalisierung, entsprechend auch andere Medien neben Glasfaser, Stichwort Mobilfunk etc. mit dazu nimmt. Ich glaube, wir müssen einfach flexibel bleiben aus unserer DNA, die stark verwurzelt ist, und schauen, wie wir als Verband das Land entsprechend weiter nach vorne bringen und auch weiterhin ein Vermittler zwischen Politik und Wirtschaft zu bleiben.
Ja, und Vermittler zwischen Wirtschaft und Politik bleiben wir, glaube ich, auf jeden Fall und sollten wir auch in Zukunft bleiben, unabhängig von der Themenvielfalt, die wir in Zukunft bespielen wollen oder sollen. Horst, siehst du das denn genauso? Sind neben Glasfaser auch noch andere Themen, Rechenzentren, KI, Mobilfunk, Themen, die wir in Zukunft bespielen sollten und müssen?
Es gibt tatsächlich da natürlich noch andere Themen, aber für mich ist ein Thema auch sehr relevant und das schwebt so über uns. Und das ist die Kupferglasmigration. Und das ist für mich die Regulierung dieser Kupferglasmigration von herausragender Bedeutung. Wenn die Regulierung der Kupferglasmigration vorsieht, dass Kunden auf Glas umgeschaltet werden, sobald ein Gebäude von einem Glasfaseranbieter mit Glas erschlossen wurde, wenn wir schaffen, einen fairen Interessensausgleich zwischen den ausbauenden Glasfaserunternehmen herzustellen, wenn wir schaffen, tatsächlich auch den Überbau zu unterbinden, denn ganz ist meine persönliche, es ist irgendwie ein bisschen schräg, 2 Autobahnen nebeneinander zu bauen. Ja. Dann bin ich wirklich davon überzeugt, dass die Kupfer-Glas-Migration sogar nachhaltig ein Booster für den Glasfaserausbau in Deutschland über viele Jahre darstellen wird. Die Politik, der Regulierer und auch wir als Marktteilnehmer, alle müssen es einfach richtig machen. Und ich bin überzeugt, dass diese Entscheidung wegweisend sein wird. Wenn wir allerdings die Kupferglasmigration regulatorisch nicht zukunftsgerichtet und wettbewerbsorientiert ausgeschaltet, dann wird Deutschland die Glasfaserziele mit Sicherheit verfehlen. Und das kann nicht in unserem Sinne sein. Denn wir müssen wieder an die Weltspitze zurück. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns ehrlich machen. Homes Passed ist doch nicht die Kennzahl, die aufzeigt, wie leistungsfähig wir in Deutschland sind. Homes Passed ist tatsächlich erstmal eine tote Glasfaser, die nicht lebt. Nur eine Glasfaser, die Bits und Bytes transportiert, ist eine leistungsfähige und erfolgreiche Glasfaser. Unser Anspruch muss daher sein, ehrlich zu sein und die richtigen regulatorischen und volkswirtschaftlichen Schlüsse daraus zu ziehen.
Absolut, das sind auch wirklich wichtige Themen, die wir natürlich erstmal zunächst angehen müssen, auch insbesondere in den nächsten Jahren und jetzt schon Kupferglasmigration, Überbau stoppen, überhaupt die Glasfaser flächendeckend bis an den Endverbraucher und die Endverbraucherin zu bringen. Absolut. Und dann sind da, glaube ich, noch ganz, ganz viele andere spannende Themen, die, Jörg, du ja auch gerade angesprochen hast, die dann auch noch danach kommen, wenn wir dann endlich diese digitale Lebensader hoffentlich flächendeckend ausgebaut haben werden. Vielleicht ganz zum Abschluss nochmal eine letzte Frage an euch beide. Welchen Wunsch habt ihr an den Breko für die Zukunft, um die Branche auch weiterhin so gut zu unterstützen und zu begleiten? Oder sind es mehrere Wünsche? Das geht auch.
Also ich würde als erstmal sagen, macht weiter so wie bisher, bleibt so flexibel, bleibt so entwicklungsfähig. Und ich glaube, wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie wir das Thema Glasfaserausbau und den Nutzen für den einzelnen Kunden nochmal stärker herausarbeiten. Weil was wir feststellen, ist schon, dass viele gerade auf dem bestehenden Kupfernetz mit VDSL, mit den Geschwindigkeiten, die sie heute haben, zurechtkommen und sich deshalb auch schwer tun, in diese Zukunftstechnologie zu gehen. Und ich denke, dass wir nicht nur als Wirtschaftsunternehmen, na, da wird ja immer so ein bisschen suggeriert, ja, ihr wollt ja auch was verkaufen, sondern auch als Verband und erst recht auch von der Politik ein stärkeres Bewusstsein schaffen müssen, warum digitale Netze für uns entscheidender Erfolgsfaktor für die Wirtschaftskraft des Landes sind. Und diesen politischen Auftrag, diese Kommunikationskampagne nenne ich es jetzt mal, dieses Bewusstsein und transparent machen in der Bevölkerung ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, um uns wieder an die Spitze zu bringen.
Absolut, wirklich wichtiges Thema und da sind wir auf jeden Fall, werden wir in der Zukunft dran sein, sind es jetzt schon ganz entscheidend. Horst, hast du noch einen Wunsch?
Ja, ich glaube einfach, im Breko tragen wir einfach eine Verantwortung für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Denn die Glasfaserinfrastruktur ist mehr als nur Glasfaser. Und das wurde schon gesagt, sie bedeutet Zukunft, da die Glasfaser die Grundinfrastruktur für Innovationen darstellt. Sie bedeutet Sicherheit, da Glasfaser robust und unerschöpfliche Bandbreiten bieten. Und sie bedeutet Wettbewerbsfähigkeit, da Glasfasernetze das Rückgrat in der vernetzten Welt für unsere Wirtschaft und Industrie darstellt. Und da wird der Breko weiterhin aktiv eine Rolle einnehmen und ein wichtiges Bindeglied sein zwischen Politik, Regulierung und den ausbauenden Unternehmen. Und ich freue mich schon darauf, denn nicht gegeneinander, sondern miteinander, dafür steht der Breko-Verband.
Schöner hätte man es, glaube ich, nicht formulieren können zum Abschluss. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Vielen Dank an der Stelle nochmal wirklich für eure Einblicke. Danke, dass ihr eure Erfahrungen und auch eure Erinnerungen mit uns geteilt habt und eure Impulse auch für die Zukunft gesetzt habt. Ja, ich würde sagen, auf die nächsten 25 Jahre Telekommunikationsmarkt und hoffentlich auch Breko. Wir freuen uns auf jeden Fall daran, weiterzuarbeiten und wirklich nochmal herzlichen Dank für den Austausch und das Gespräch. Es hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Der Spaß war auch auf unserer Seite.
Dietum, vielen Dank.
Jetzt folgt der Breko News Check.
Ja, und damit sind wir auch schon beim letzten Teil unserer heutigen Folge angekommen, dem Breko News Check. Und dazu begrüßen wir zum letzten Mal in diesem Jahr wieder unseren Breko-Geschäftsführer Dr. Stefan Albers. Hallo lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Alicia und hallo Lisia.
Hallo Stefan. Ja, in unserem Hauptteil haben wir ja mit Jörg Steins und Horst Schmitz schon auf die letzten 25 Jahre Telekommunikationsmarkt zurückgeblickt und dabei auch wirklich schon über sehr, sehr viele spannende Entwicklungen und Highlights dieser letzten 25 Jahre gesprochen. Aber wenn wenn wir jetzt einmal nur auf das letzte Jahr schauen, auf das Jahr 2024. Was waren denn in diesem Jahr deine ganz persönlichen Highlights und was hat dich besonders bewegt?
Also es hört sich ein bisschen wie eine Plattitüde an, aber auch das Jahr 2024 war wieder ein sehr, sehr spannendes für die Branche und war natürlich geprägt von einem Geburtstag, den wir gefeiert haben, nämlich 25 Jahre Breko. Das hat sich so ein bisschen ja durchs ganze Jahr gezogen wie ein roter Faden und hat mich persönlich auch natürlich stark motiviert, auch mal rückgeblickt die letzten 25 Jahre, aber vor allen Dingen natürlich auch den Blick nach vorne gerichtet, wo wollen wir denn hin? Und wo wollen wir denn hin? Das war das bestimmende Thema in diesem Jahr. Das haben uns auch unsere Mitgliedsunternehmen signalisiert. Kupfer-Glasmigration. Also wie kommen wir aus der alten Kupferwelt in die Glasfaserwelt? Und wir setzen uns halt extrem stark dafür ein und unsere Mitglieder wollen das auch und brauchen das auch, dass diese Migration verbraucherfreundlich und wettbewerbskonform abläuft. Das heißt, überall dort, wo Glasfasernetze gebaut werden, muss das Kupfernetz abgeschaltet werden. Und zwar unabhängig davon, ob die Telekom das Glasfasernetz gebaut hat oder die alternativen Wettbewerber. Und wir liegen ja klar in Führung im Glasfaserausbau. Also auch gerade da, wo all unsere Mitglieder, die über 265 inzwischen Breko-Netzbetreiber ihre Glasfasernetze bauen, auch da muss das Kupfernetz der Telekom abgeschaltet werden. Da haben wir ein Konzept schon im April vorgelegt und das war so das bestimmende Thema in diesem Jahr.
Das ist definitiv ein Thema, was uns jetzt ja auch die nächsten Jahre sehr eng begleiten wird. Und dann haben wir ja gerade vor 2 Wochen aber den Abschluss diesen Jahres und auch ein ganz besonderes Highlight rund um 25 Jahre Breko gefeiert, nämlich die Jahrestagung mit der kleinen Geburtstagsparty im Anschluss. Was ist dir denn davon so besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, die kleine Geburtstagsparty war ganz schön groß. Ich war da
immer. Das stimmt.
Ich bin stolz. Wir hatten da die ganze Branche vor Ort. Für mich war es der krönende Abschluss des Jahres. Und wir haben nicht nur Geburtstag gefeiert, wir hatten wirklich tolle Keynoter mit Volker Wissing, mit Klaus Müller, mit Andreas Mund. Und auch da ging es um die Themen, die ich eben schon ansprach. Klares Bekenntnis übrigens auch von Volker Wissing und Klaus Müller. Das ist das Thema Kupferglasmigration. Das haben die auf offener Bühne gesagt. Jetzt endlich, muss ich sagen, angegangen wird. Und zwar auch noch in dieser Übergangsphase. Die Ampelkoalition hat sich ja inzwischen rumgesprochen. Ist over. Und jetzt gibt es eine Bundestagswahl schon in ein paar Wochen. Und trotzdem auch da die klare Aussage seitens jedenfalls des BMDV, an dem Thema jetzt weiterzuarbeiten und Konzept Ende Q1 nächsten Jahres vorzulegen. Ja, und das war dann inhaltlich stark, aber auch abends eine richtig tolle Party haben wir da gefeiert in Berlin. Und das war für mich sozusagen der krönende Abschluss 2024.
Definitiv. Du hast gerade schon die Neuwahlen angesprochen. Das ist eine gute Überleitung, denn wir wollen heute nicht nur aufs letzte Jahr zurückschauen, sondern auch schon mal kurz in die Zukunft schauen, in das kommende Jahr 2025. Worauf freust du dich denn im Jahr 2025 besonders dran zu arbeiten, neben dem Thema Kupferglasmigration natürlich?
Ja, insbesondere bin ich natürlich gespannt, wie geht die Bundestagswahl aus? Wie sieht die neue Farbenlehre in Berlin aus? Wahlen sind ja schon in ein paar Wochen. Wir sind da gut drauf vorbereitet. Insofern, wir haben pünktlich Ende Oktober schon unser Positionspapier abgegeben für die Parteien, Parteien, wo wir deutlich gemacht haben, was sind unsere Kernforderungen. Damit, und das hat ja unsere Marktanalyse 2024, muss ich sagen, leider zum Ausdruck gebracht, gerade der Ausbau in der Fläche Homes Passed ist ein bisschen in Stocken geraten. Also klare Forderungen auch unsererseits. Und wir haben ja auch gesagt, die Ziele 2030 sind so nicht erreichbar, wenn die Politik nicht einen deutlichen Kurswechsel macht. Das haben wir klar adressiert in dem Papier. Das ist, wie schon gesagt, Kupfer-Glas-Migration, Stopp des Doppelausbaus. Wir brauchen ein richtiges TK-NABEC, also ein echtes Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Das haben wir da alles schon aufgeschrieben, sind jetzt auch, im Grunde machen wir gar keine richtige Weihnachtspause, weil wir machen im Grunde auch Wahlkampf und sehen zu, dass dann unsere Position auch am Ende in den Koalitionsvertrag reinkommen, dass auch klares Ziel der neuen Bundesregierung dann sein wird. Glasfaserausbau ist das Top-Thema im Fokus der Politik mit dem Ziel, möglichst schnell die Glasfasernetze auszubauen. Bin ich sehr gespannt, wie geht die Wahl aus. Wir sind klar positioniert und auf deine Frage, worauf freue ich mich? Na klar, wir haben den Hebel schon wieder umgelegt. Vor 2 Wochen war Jahrestagung 24 und in 3 Monaten sind Fiber Days 25. Also unser nächstes Highlight. Hat sich ja auch schon rumgesprochen. Wir gehen von Wiesbaden nach Frankfurt. Also die Fiber Days werden sich in neuem Gewand platzieren. Extrem viel Arbeit auch, muss ich sagen, weil wir diesen Messestandort noch nicht so richtig kennen, aber auch spannend. Insofern ist das für mich so kurzfristig gesehen das erste Highlight in 2025, Fiber Days vom 2. bis 3. April nicht nach Wiesbaden fahren, sondern diesmal alle nach Frankfurt am Main fahren.
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein riesiges Event, auf das wir uns schon sehr freuen können und wo wir, glaube ich, auch ein ganz, ganz tolles Event im neuen Jahr 2025 schon in Blick haben. Und da freuen wir uns natürlich auch, viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch begrüßen zu können, um da auch in den Austausch zu kommen. Und wie du schon gesagt hast, Stefan, auch politisch werden wir natürlich auch die intensive Arbeit aus 2024 auch mit der neuen Bundesregierung im Jahr 2025 fortsetzen und unsere Top-Themen dort weiter bespielen. Ja, Stefan, dann würde ich sagen, wenn dir nichts mehr auf der Seele brennt, dann wären wir auch schon am heutigen Ende unseres BRECO Newschecks angekommen. Den letzten in diesem Jahr. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Da können Sie sich auch gespannt auf neue Folgen und neue Themen freuen. Vielen Dank, dass Sie dieses Jahr so treu mit dabei gewesen sind. Und wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun erstmal ja frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr. Wir freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.
Das war Echt Digital Vernetzt, der BRECO-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.